Natürlich hat die NATO-Osterweiterung zu Unsicherheitsbedenken auf russischer Seite geführt. Zu der Diskussion gehört aber auch einmal klar festzustellen, dass die NATO oder die USA jetzt nicht irgendwelche Staaten mit vorgehaltener Pistole in die NATO reingedrängt haben. Die haben gesagt von sich aus, wir wollen in die NATO rein. Und man sollte sich aber auch nicht scheuen zu sagen, dass Russland nicht nur um die Unsicherheitsempfindung gegenüber der NATO geht, sondern sich als Großmacht wahrnimmt.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Heute spreche ich mit Dr. Ulrich Kühn. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien im Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Dr. Kühn.
Guten Tag.
Das ist ja ein Forschungsfeld, das aktuell, sagen wir mal, Hochkonjunktur hat. Wir betrachten diverse potenzielle Bedrohungen in den weltweiten Gefügen, die sich so ergeben. Wie blicken Sie da drauf jetzt so? Wir sehen gerade, die Ukraine hat eine Offensive gestartet in Russland. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Nahen Osten zu. Steht uns da eventuell was Unschönes bevor?
Ja, wenn ich da drauf schaue, dann schaue ich natürlich darauf als Wissenschaftler, der sich mit diesen Thematiken seit mehr als 15 Jahren beschäftigt. Und generell muss ich sagen, und da sind wir beim Titel meines Instituts, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ich sehe leider in den internationalen Beziehungen deutlich weniger Frieden. Ich sehe ein deutlich gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich sehe leider wieder Kriege, die blutig ausgefochten werden, darunter der größte Landkrieg in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich sehe globale Machtkonstellationen, in denen Großmächte miteinander ringen. Einerseits die USA, NATO und Russland, dann die USA und China. Dazu kommt ein heißer Krieg im Nahen Osten, zusätzliche Spannungen mit dem Iran und auch Nordkorea ist weiterhin so ein schwieriger Player in dieser Gesamtkonstellation. Also alles in allem leider keine friedfertige Welt, in der wir uns hier bewegen.
Ich erinnere mich da gerade an das Säbelrasseln, was es ja so ein bisschen gab zwischen Donald Trump und Kim Jong-un in der Zeit der Präsidentschaft von Donald Trump, was ja auch so eine gewisse Form infantile Dimension hatte mit so, ja, mein Nuklearknopf ist aber größer als deiner. Und in der Zeit gab es ja auch diese Meldungen, wir stehen hier auf der Uhr praktisch bei 3:12 und nicht mal mehr bei 5:12. Und auch da ist ja dann am Ende Gottlob erstmal nichts passiert. Neigt man auch dazu, vielleicht da eine übermäßige Hysterie zu verfallen, oder ist die Besorgnis da schon berechtigt?
Beides. Sie spielen da auf eine Uhr an, die es als virtuelle Uhr wirklich gibt. Die wird jedes Jahr einmal neu gestellt. Und zwar ist es diese Uhr, die anzeigt, wie kurz vor Mitternacht, und Mitternacht wird dann definiert als quasi das Ende der Menschheit, stehen wir denn? Und die wird herausgegeben von WissenschaftlerInnen aus den USA, die sich da sammeln beim Bulletin of the Atomic Scientists. Das ist eine Fachzeitschrift, die gleichzeitig eine Website unterhält. Und damals als Zeitschrift von Robert Oppenheimer, dem Erfinder der Atombombe, und Albert Einstein gegründet wurde. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass auch so ein bisschen Effekthascherei mit dabei ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich beispielsweise diese sogenannte Nukleardiplomatie Donald Trumps gegenüber Kim Jong-un anschaut, das hat eine ganze Reihe von sehr mächtigen Pressebildern generiert, aber in der Substanz ist nichts bei rausgekommen. Ganz im Gegenteil, das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea hat sich verschlechtert und Nordkorea rüstet weiter auf, was seine Nuklearwaffen angeht, so wie aber auch alle anderen Nuklearmächte momentan weltweit.
Im Anbetracht dessen, dass ja um uns herum dieses große Aufrüsten stattfindet, gibt es ja nun auch aus Deutschland von teilweise sehr prominenten Politikern die Forderung einer deutschen Atombombe. Wäre das im Zeichen von, wir müssen hier abschrecken, wir müssen auch symbolisieren, dass wir zur Not wehrhaft sind, eine gute Idee? Oder wäre das vielleicht ein Tropfen, der das Fass vielleicht nicht direkt zum Überlaufen bringt, aber doch nah an die Grenze?
Das ist schon eine sehr hysterische Debatte, die wir da erlebt haben. Und interessanterweise ist das ja keine Debatte, die es jetzt erst seit 2 oder 3 Jahren gibt, sondern wirklich losgegangen ist das Ganze im Grunde schon im November, Dezember 2016, als Donald Trump überraschend zum US-Präsidenten gewählt wird. Schon damals ging es los, dass hauptsächlich JournalistInnen, ThinktankerInnen und so ein paar Hinterbänkler aus dem Bundestag sich bei diesem Thema nach vorne gespielt haben und darüber gesprochen haben. Man muss aber hier schon auch mal so ein paar Fakten auf den Tisch legen. Also ein Fakt ist natürlich der, mir ist kein gewichtiger oder ernstzunehmender deutscher Politiker oder Politikerin bekannt, der eine deutsche Atombombe fordert. Das sind, wenn Vorschläge oder Forderungen, die so aus dem akademischen oder halbakademischen oder journalistischen Feld kommen. Was wir aber haben, sind Diskussionen und Forderungen sehr prominenter deutscher PolitikerInnen nach einer irgendwie gearteten europäischen Abschreckung. Dazu muss man sagen, bisher war die Abschreckung in Westeuropa in den letzten 70, 80 Jahren eigentlich so organisiert, dass amerikanische Nuklearwaffen in Europa, unter anderem in Deutschland, bis zum heutigen Tag stationiert sind. Das ist die sogenannte erweiterte Abschreckung. Das heißt, die Amerikaner erweitern ihre nukleare Abschreckung um weitere Staaten und sagen, wir stehen quasi für die mit ein und stellen unsere Nuklearwaffen für den Konfliktfall zur Verfügung, damit die eine Abschreckungswirkung haben. Das ist nach wie vor der Fall. Aber vor dem Hintergrund Donald Trump gibt es dann, wie ich denke, berechtigte Sorgen darüber, ob denn diese Zusage der Amerikaner auch in Zukunft haltbar ist und ob die Amerikaner nicht unter Donald Trump vielleicht sagen, wisst ihr was, da kann man dann verschiedenste Gründe vorbringen, das ist uns zu teuer, die Europäer tun zu wenig, die zahlen zu wenig, denen kann man eh generell nicht trauen, Putin ist gar nicht so schlimm, was für Gründe da auch immer vielleicht angeführt werden, sodass diese Sicherheitsgarantien und damit auch die nukleare Komponente der Amerikaner nicht mehr so sicher ist. Und da gibt es eine Debatte durchaus in Deutschland, inzwischen mit prominenten Teilnehmern wie Friedrich Merz, der verstorbene Wolfgang Schäuble, aber auch ehemalige Politiker wie Joschka Fischer, Politiker wie Christian Lindner, die in der Regierungskoalition jetzt gerade sind, die eben sagen, wir müssen über die europäische nukleare Abschreckung nachdenken. Und das heißt, wir müssen über die Nuklearwaffen Frankreichs und auch Großbritanniens sprechen. Und welche Rolle könnten die zukünftig für uns Europäer denn einnehmen?
Was könnte das für eine Rolle einnehmen? Also versuchen wir uns mal diese Frage jetzt zu stellen. Welches Land würde die zum Beispiel verwalten? Was wären das für? Es gibt ja da unterschiedliche Ausmaße, die so eine Waffe haben kann, unterschiedliche Zerstörungsgrade. Wenn wir jetzt wirklich sagen, so okay, vielleicht sollten wir das tatsächlich mal angehen, was ja dann irgendwie zumindest für mich ein etwas eigenartiges Szenario wäre. In welchem Maße könnte man das zum Beispiel dann angehen? Also wo werden die stationiert? Wie wird das geregelt? Mit in welchen Fällen dürfen wir die denn tatsächlich einsetzen? Wie sieht das aus?
Ja, Herr Scholz, Sie legen die Finger in die Wunde dieser Debatte. All das sind Fragen, die bisher einer Beantwortung harren und wo, ich würde mal sagen, mehr unklar ist, als dass etwas klar ist. Aber beginnen wir zunächst mal bei diesem, ich nenne es jetzt mal Worst-Case-Szenario, also diesem Horror-Szenario, wo Donald Trump erneut gewählt wird. Und ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt, trotz der momentanen Euphorie um Kamala Harris, hat er doch recht aussichtsreiche Chancen, wiedergewählt zu werden, wo er dann eben irgendwie eine Politik lostritt, die dazu führt, dass die USA sich aus Europa zurückziehen. Militärisch als auch politisch. Offen gestanden halte ich das für unwahrscheinlich, weil allein militärisch, und da sind wir mal bei den US-Installationen, die in Europa und vor allem auch in Deutschland angesiedelt sind, das sind ja alles militärische Umschlagplätze und Installationen, die für die Amerikaner eine signifikante strategische Bedeutung haben. Und die geht auch nicht einfach weg, nur weil man einen neuen Präsidenten im Weißen Haus hat. Also ich denke, da muss man vorsichtig sein mit den Unkenrufen. Was aber sehr wahrscheinlich unter Trump passieren könnte, ist einerseits, dass der Präsident sich in einem Interview hinstellt und so etwas sagt wie we're done, America is out, we don't care about the Europeans. Also uns ist es egal, was die Europäer machen, wir ziehen uns hier zurück. Das muss dann gar nicht mit einer konkreten Politik unterfüttert sein. Diese Aussage reicht ja schon, um die erweiterte Abschreckung der Amerikaner in Frage zu stellen. Denn Abschreckung ist in weiten Teilen auch letztlich eine psychologische Strategie. Und in dem Moment, wo jemand im Grunde klar macht, dass er von der zu beschützenden Seite nichts hält, ist die Abschreckung letztlich damit auch in Frage gestellt. Und das Zweite ist, und damit schauen wir jetzt mal so ein bisschen über Trump hinaus. Konsens, sicherheitspolitischer Konsens in Washington, auch zwischen Republikanern und Demokraten, ist es, dass der Hauptgegner, der Hauptrivale des 21. Jahrhunderts China ist und dass die USA all ihre ökonomischen, politischen und militärischen Kräfte bündeln und ausbauen müssen, um diesen Gegner klein zu halten. Und das bedeutet natürlich auch, dass man zu der Schlussfolgerung kommen kann, und das ist eine Schlussfolgerung, die im republikanischen Lager gerade von den Militärstrategen um Trump herum getragen wird, dass die Amerikaner ihr Militär auf China konzentrieren müssen und dass sie nicht mehr das ausreichende Potenzial haben, um sowohl in Europa so präsent zu sein, wie sie es bisher sind, im Nahen Osten so präsent zu sein, wie sie es bisher sind, sondern dass man konkret gesprochen konventionelle Truppenverbände aus Europa abziehen muss und nach Ostasien verlegen muss, um dort eben den militärischen Druck auf China zu erhöhen.
Wenn ich da kurz reingehen darf, warum muss denn China der Gegner sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde dazu sagen, das ist ein Blickwinkel, der so Großmächten schon auch zu eigen ist. Wenn man da mal ein bisschen in die Geschichte schaut, fällt einem doch auf, dass Großmächte, die entweder regional oder so wie in den letzten Jahrzehnten die USA auch global führend sind, ein sehr starkes Bedürfnis haben, diese Führungsposition, diesen Anspruch, der Erste zu sein, aufrechtzuerhalten. Und dass China da ein Herausforderer ist, das ist, glaube ich, offensichtlich, zumindest wenn man sich anschaut, wie China sich global ökonomisch aufstellt, wie es versucht, auch in anderen Ländern politischen Einfluss zu erwirken oder auch zu erkaufen und wie es sich natürlich auch regional verhält in Ostasien. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, denn sehr viele Länder in Ostasien haben Sicherheitsbefürchtungen, wenn es zu China kommt. Und natürlich könnte man da jetzt sagen, na ja, die USA könnten doch damit eigentlich relaxed umgehen. Sie sind in beiden Bereichen immer noch führend. Dann wird halt das 21. Jahrhundert von zwei Großmächten bestimmt, die im Idealfall kooperativ miteinander umgehen und vielleicht auch so eine Einteilung von Interessenssphären unter sich, nicht wirklich per Vertrag, aber zumindest indirekt aufstellen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Großmächte denken. Und das ist auch nicht die Art und Weise, wie die USA denken. Und deswegen nochmal, ist das ein klarer Konsens in Washington, dass man sein Allianzsystem, dass man auch sein Wertesystem, wobei bei den Werten wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, dass man das bedroht sieht und nochmal, dass man seine eigene Macht auch eingeschränkt sieht. Das ist, man kann sagen, dass das ein krudes Verständnis von Politik und auch Machtpolitik ist, aber das ist die Realpolitik, die wir sehen.
Also gerade werden diese Waffenarsenale praktisch auf Ostasien konzentriert. Da sind wir jetzt kurz mit der Zwischenfrage ausgestiegen.
Es ist zumindest so, dass auf der amerikanischen Seite die amerikanischen Militärs einige Evaluierungen in den letzten Jahren durchgeführt haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sollte es zu einem militärischen Konflikt oder auch einem Krieg mit China kommen, dass die USA diesen nicht quasi einfach binnen weniger Tage oder Wochen gewinnen würde, sondern dass China ein sehr potenter militärischer Gegner ist. Und das hängt damit zusammen, dass China in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich massiv aufgerüstet hat. Auch das ist so ein Faktor, wo man die Chinesen durchaus mal fragen dürfte, warum sie das eigentlich tun. Denn man könnte ja auch so eine Großmacht werden, ohne dass man direkt zu einem waffenstrotzenden Gorilla wird. Und diese Evaluierung hat dazu geführt, dass die Amerikaner gesagt haben, in bestimmten Bereichen müssen wir nachlegen. Und das betrifft vor allem die Seestreitkräfte der Amerikaner und sie betrifft dann, wenn man konkret wird, auch bestimmte Waffenkategorien wie Raketen, bestimmte Abstandswaffen und so weiter und so weiter. Und das ist die Diskussion, die wir jetzt in Washington sehen. Und diese Diskussion erweitert sich dann zusätzlich noch um die nukleare Komponente. Denn diese Art von, ich nenne es mal Pseudo-Allianz, die China und Russland in den letzten Jahren eingegangen sind, führt natürlich dazu, dass auf amerikanischer Seite die Strategen inzwischen sagen, wir können nicht mehr nur, was das nukleare Gleichgewicht angeht, nach Russland schauen. Wir müssen auch schauen, was tut sich auf chinesischer Seite, auch dort rüsten die Chinesen auf, und zwar sehr stark. Es ist noch umstritten, wie stark. Und man braucht jetzt kein Genie dafür sein, dass man dann irgendwann an dem Punkt landet, wo man sagt, naja gut, also wir haben zwei, also zählen wir eins und zwei zusammen. Dabei kommt die Zahl drei raus und die ist höher als das, was wir haben, also müssen wir nachrüsten. Und damit befinden wir uns in einem klassischen Rüstungswettlauf, aber nicht mehr wie im Kalten Krieg zwischen zwei Parteien, sondern sehr wahrscheinlich zwischen mindestens drei Parteien.
Aber würde man denn tatsächlich das Risiko eines Krieges mit China eingehen? Nee, weil das ist ja ein riesiges Land. Die haben unfassbar aufgerüstet. Das wäre also die Dimension, die das hätte, wäre ja etwas, was wir so bisher auf diesem Level nicht erlebt hätten.
Das ist richtig. Ich denke, man könnte unter Umständen davon sprechen, dass man dann wahrscheinlich von einem erneuten Weltkrieg spricht. Deswegen ist die amerikanische Strategie zunächst einmal mittels der Abschreckung zu verhindern, dass es zu einem solchen Krieg kommt. Und wenn diese Abschreckung dann aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert oder in sich zusammenbricht, man dann in der Lage ist, einen Krieg möglichst klein zu halten, aber ihn zu gewinnen.
Funktioniert denn das Konzept der Abschreckung? Also wenn ich jetzt überlege, wir versuchen jetzt seit zwei Jahren Russland abzuschrecken und es geht dort immer weiter munter weiter in der Ukraine. Wird das denn wirklich auch als Abschreckung verstanden oder mehr als Herausforderung jetzt auch noch aufzutrumpfen? Also die berühmte Eskalationsspirale.
Ich würde sagen beides. Die Abschreckung ist ein Prinzip, von dem man im Grunde solange sie nicht funktioniert, ausgeht, dass sie funktioniert, aber nicht weiß, wo eigentlich der Punkt ist, wo sie unter Umständen nicht mehr funktioniert. Das war jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Letztlich bedeutet das, Abschreckung findet im Auge des Betrachters statt. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, jetzt habe ich Abschreckung und Sie, lieber Herr Scholz, sind damit abgeschreckt, weil Sie sagen, vielleicht sehe ich nicht so. So ein klassisches Beispiel aus dem Alltagsleben, das wir alle kennen, ist ein Club, der befindet sich in einem Vergnügungsviertel. was weiß ich, in Berlin, in Neukölln. Und vor diesen Club werden zwei Türsteher hingestellt. Die sind beide 2 Meter groß, wiegen so um die 130 Kilo, haben auch noch ein paar beeindruckende Tattoos. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass die eine abschreckende Wirkung haben. Nämlich die Wirkung, dass man sich zweimal überlegt, ob man in diesem Club irgendwelchen Unfug macht, ob man schon vor der Tür rumrandaliert, ob man sich daneben benimmt und so weiter. Weil es besteht ja die Möglichkeit, dass diese beiden Jungs irgendwann losmarschieren und einem auch wehtun. Es kann aber durchaus auch sein, dass es Menschen oder Gruppen gibt, die das als Herausforderung verstehen und sagen, das möchte ich doch mal gucken, ob die beiden nur wirklich groß sind und breit oder ob die auch wirklich was können, denn ich selber verfüge auch über bestimmte Fähigkeiten. Und so findet diese Abschreckung letztlich im Auge des Betrachters statt. Ich würde sagen, für 98-99% der Clubbesucher funktioniert das und für dieses 1% funktioniert es vielleicht nicht. Und dann wird man sehen, ob diese Abschreckung in sich kollabiert oder ob die danach vielleicht sogar noch gestärkt ist. Nochmal, Abschreckung ist ein psychologisches Konzept letztlich, was natürlich damit einhergeht, dass man materielle Faktoren mit einkalkulieren muss. In dem Falle die beiden großen muskulösen Herren vor der Tür, aber eben auch deren Fähigkeiten und auch den Willen von denen im Zweifelsfall einzuschreiten. Ob das Ganze dann funktioniert, solange nichts passiert, funktioniert es. Und wenn dann der Fall eintritt, dass eben mal was passiert, wird man sehen, ob diese Abschreckung vielleicht dann doch nichts anderes war als eine Chimäre.
Sie werden verstehen, dass für mich als jemand, der das aus so einer Laienperspektive betrachtet, also dieses, ja, dann gucken wir mal, wie es so läuft, nur so bedingt beruhigend ist. Was ich aber so jetzt primär beobachte, wir hatten ja schon in den letzten Jahren zwischenzeitlich die Situation, dass zum Beispiel Joe Biden sich in der Belieferung der Ukraine mit Waffen zwischenzeitlich ein bisschen auch hinter Europa zurückgehalten hat. Jetzt gerade haben wir was gesehen, Deutschland liefert ja viele Waffen an die Ukraine muss diese Waffen nicht bezahlen, es gibt die Ertüchtigungshilfe, die ist zum Beispiel bezahlt, wenn die Ukraine direkt von deutschen Rüstungsfirmen Waffen kauft, Waffen aus dem Bestand der Bundeswehr bekommen, die praktisch einfach so frei Haus. Und jetzt ist es so, dass Deutschland ja kürzlich 600 Patriot-Raketen von den USA gekauft hat für insgesamt 5 Milliarden. Da spielt natürlich die Frage rein, wie viel Geld steckt denn da auch drin und wie viele monetäre Interessen sind in sowas, sind in so einem Kriegsszenario dann auch praktisch inkludiert?
Vielleicht 2 Sachen. Zunächst einmal, bevor wir über die Geldfrage sprechen, zu diesem, wie ich es gesagt habe, und Sie haben es zu Recht aufgegriffen, naja, mal gucken, wie das läuft, kann ja eigentlich keine Strategie sein. Unter Umständen ist das eine Strategie. Besonders für die ersten 1,5 Jahre des Krieges und hier die Unterstützung der NATO-Staaten, die Ukraine weiterhin unterstützen, ökonomisch, politisch, militärisch, nachrichtendienstlich, ist es so, dass man auf amerikanischer Seite gerade zwangsläufig eine Strategie gewählt hat, wo man gesagt hat, wir machen kleine Schritte, weil wir nicht genau wissen, wo im Zweifelsfall die roten Linien der Russen sind. Da gibt es inzwischen auch die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die das untersucht haben, und die dahinterstehende Strategie wird gerne genannt Boiling the Frog. Das heißt, man tut den Frosch, das ist in diesem Fall Russland, in das heiße Wasser, in den Topf rein und dann erhöht man so langsam die Temperatur. Man darf sie nicht zu schnell erhöhen, denn dann springt der Frosch nämlich eventuell aus dem Wasser raus. Und wenn man es langsam genug tut, ist der Frosch vielleicht irgendwann durch und dann wäre quasi das Endergebnis, man hätte gewonnen, wobei man vorsichtig mit dem Wort gewonnen sein muss bei diesem Krieg. So, also das ist das eine und ich muss sagen, als Konfliktforscher ist das meiner Meinung nach auch die einzige gangbare Strategie, wie man in einem solchen Proxykrieg mit einer nuklear bewaffneten Macht wie Russland überhaupt umgehen kann. Deswegen habe ich mich auch häufig, auch öffentlich in Interviews positioniert gegen Forderungen, die sofort gesagt haben, wir müssen aber jetzt sofort diese weitreichenden Waffen liefern und wir müssen sofort den Ukrainerinnen die und die Erlaubnis geben, die und die Ziele in Russland auch treffen zu können, weil ich schon auch der Meinung bin, dass logischerweise der Westen und die westlichen Staaten hier Eigeninteressen haben und eben auch aufpassen müssen, denn wir befinden uns hier in einem Proxy-Krieg mit einer Nuklearmacht und man muss deshalb, da man sich auf unbekanntem Terrain bewegt, muss man vorsichtig sein. Das ist so, wie wenn man die erste Nacht in einem Hotelzimmer verbringt und nachts aufsteht und es ist alles dunkel und man weiß nicht, wo die Möbel stehen, weil es nicht das Zuhause ist. Da bewegt man sich auch logischerweise zunächst einmal vorsichtig und mit kleinen Schritten. Genau das hat die Biden-Administration getan. Genau das hat auch der Kanzler in weiten Teilen getan. Und dafür wurden beide massiv kritisiert. Ich gehöre nicht zu diesen Kritikern. Ich bin der Meinung, dass das die richtige Strategie war. Auch wenn sie, das ist auch klar, zulasten der Ukraine ging, aber das sind dann halt leider Dilemmata, die entstehen aus der Unterstützung und es sind Dilemmata, die man im Zweifelsfall meiner Meinung nach auch aushalten muss. Zur Frage des Geldes, selbstverständlich, in dem Moment, wo Kriege und große Kriege ausgefochten werden, bei denen in großem Umfang Munition verheizt wird, militärisches Gerät und so weiter, ist es doch klar, dass es auch finanzielle Interessen dahinter stehen. Wir befinden uns, soweit ich weiß, in allen westlichen Staaten in einem marktwirtschaftlichen System. Das ist für mich ganz klar. Ich sehe das aber jetzt nicht als Treiber einer generellen Strategie des Westens in diesem Krieg. Mhm.
Sie haben jetzt gerade gesagt, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin, dass das ein Proxykrieg ist, also ein Stellvertreterkrieg, dessen Teil wir praktisch sind. Es gibt da ja viel Debatte um diesen Begriff Stellvertreterkrieg im Hinblick auf die Ukraine. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagen würde, so ja, dadurch, also durch die Art unserer Teilhabe im Sinne von, wir liefern sehr viele Waffen und auch in der geopolitischen Rhetorik, ist das schon in gewisser Form ein Stellvertreterkrieg. Und viele Leute, allerdings habe ich das Gefühl, scheuen sich sehr vor diesem Begriff oder werfen den so ganz empört und pikiert von sich, wenn man sie darauf anspricht. Müssen wir diesen Begriff dann vielleicht auch ein bisschen niedriger hängen, weil wir einfach mal konstatieren müssen, das ist jetzt die Faktenlage, wir stecken da irgendwie mit drin und ohne uns würde das ganz anders weitergehen?
Also ich persönlich sage immer, wir befinden uns in einem indirekten Krieg. Und indirekt heißt für mich, wir haben uns entschieden und ich finde zu Recht entschieden und wir sollten auch gerne nochmal über die Gründe sprechen, die Ukraine politisch, finanziell, militärisch, nachrichtendienstlich zu unterstützen. Und in dem Moment, wo wir diese Waffen liefern, das auch tun, Sanktionen gegen Russland einsetzen und durchsetzen, alles wie gesagt aus meiner Sicht zu Recht, befinden wir uns logischerweise in einem indirekten Krieg mit. Wir sind ein indirekter Kriegsteilnehmer dieses Krieges, das ist ganz klar. Da gibt es für mich keine Diskussion und ich denke, das haben auch die meisten in Deutschland verstanden.
Was sind denn die Gründe, die Sie ansprechen möchten dafür? Vielleicht drösen wir auch das nochmal auf.
Naja, wissen Sie, es wird häufig von der Politik hingewiesen auf so etwas wie die internationale regelbasierte Ordnung, gegen die Russland verstoßen hat. Andere sagen dann, die Ukrainer kämpfen für uns. In dem Moment, wo die Ukraine verliert, marschiert Russland als nächstes in der NATO ein und dann ist der Weg bis Berlin nicht mehr weit und dann gibt's die Partys in Neukölln, von denen ich vorhin sprach, gibt's dann nicht mehr. Ich würde es anders formulieren. Ich möchte nicht in einem Europa leben, wo jemand einfach mal so seinen Nachbarn überfällt, dessen Familie massakriert und dann danach auch noch gleichzeitig die gesamte Wohnsiedlung bombardiert. Das ist einfach nicht das Europa, in dem ich leben möchte. Und das haben wir klargemacht, dass wir da nicht einfach zuschauen, sondern dass wir dem Angegriffenen zu Recht helfen und dass wir den Angreifer bestrafen. Und damit ist die Diskussion an dem Punkt für mich schon beendet. Es ist klar, Das geht so nicht. Wir befinden uns hier heute nicht mehr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und diese Form von Überfallskrieg auf unserem Kontinent können wir nicht einfach so stehen lassen. Und das muss man dann auch schon konstatieren. Da haben wir auch als Deutsche vor dem Hintergrund unserer Geschichte doch durchaus noch eine zusätzliche Verantwortung. So gesehen ist es klar, dass es hier einen Konsens in der deutschen Politik gibt dazu und dass es da auch in der Bevölkerung einen Konsens gibt. Wo es dann immer ein bisschen schwierig wird, ist in der Ausformung der jeweiligen Strategie, was das konkret bedeutet. Es wird schwierig, wenn es dann darum geht, wer soll was eigentlich zahlen. Das ist klar, das sind genau die Debatten, die man in einer Demokratie führen kann und auch führen muss.
Gelingt denn, also auch gerade dieser Bestrafungsaspekt, da reden wir ja über Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden und gerade ist es ja so, also es findet kein direkter Handel zum Beispiel mehr mit Erdgas zwischen Deutschland und Russland statt. De facto ist es aber so, dass weiterhin in Deutschland Erdgas aus Russland ankommt, das allerdings über Drittländer an uns dann etwas teurer weiterverkauft wird. Zum Beispiel über Belgien und die Niederlande, die ja eigentlich auch in der EU und in der NATO sind. Also funktioniert dieses Sanktionsdenken, wie wir uns das gedacht haben, überhaupt? Bluten dann praktisch da wirklich die Oligarchen dran, die wir damit attackieren wollten? Oder sind das so eher halbgare Versuche, die so ganz den gewünschten Effekt nicht hatten? Daran erinnere ich mich, dass es am Anfang des Krieges viele Debatten darüber gab, ob diese Sanktionen, wie wir die uns ausgedacht haben, denn tatsächlich so funktionieren.
Ja, also Sie sprechen jetzt hier nicht mit dem dezidierten Sanktionsexperten. Das ist nicht mein Expertisegebiet und das meiste, was ich dazu weiß, weiß ich aus Tageszeitung oder aus sozialen Medien, wenn sich da Leute zu äußern, die mehr Ahnung davon haben als ich. Was mein Eindruck ist, ist der, nein, es funktioniert nicht in dem Umfang, wie wir das wollten oder vielleicht im Westen vorgegeben haben als Ziel. Nein, nicht jeder zieht mit, weil natürlich haben Staaten auch Eigeninteressen und die werden teilweise sehr heftig durchgesetzt. Siehe beispielsweise den Verdacht, dass die Sprengung von Nord Stream 2 auf ein Geheimkommando aus der Ukraine zurückgehen könnte. Und vielleicht mit das Wichtigste, nein, wir befinden uns nicht mehr in dieser, in der Rückschau vielleicht einfach erscheinenden Welt des Kalten Krieges, wo der Westen sagen konnte, wir haben hier dieses Technologieprivileg, was die Entwicklungen angeht. Und da drehen wir jetzt den kommunistischen Staaten so richtig schön global den Hahn zu, dass die nicht mehr rankommen und die machen wir, muss man grob zu sagen, ökonomisch platt. In dieser Welt befinden wir uns nicht mehr. Wir haben eine ganze Reihe von Staaten, die Russland gegenüber freundlich gesinnt sind und Russland technologisch, ökonomisch und militärisch unterstützen. Dazu würde ich China, Nordkorea und den Iran zählen. Und dann haben wir Staaten, die so Mittelpositionen einnehmen und sagen, das ist nicht unser Konflikt, wir wollen es weder auf die eine noch die andere Seite ziehen lassen. Und natürlich haben wir ökonomische Interessen, wir haben ökonomische Interessen mit euch, den Amerikanern, und wir haben ökonomische Interessen mit euch, den Russen. Dazu würde ich an erster Stelle Indien zählen, ein globales Schwergewicht, was die Wirtschaftskraft angeht, und diverseste Staaten des globalen Südens, die generell eher eine Haltung einnehmen und sagen, das ist euer Konflikt in Europa. Für diverseste Konflikte in den letzten Jahrzehnten in Afrika habt ihr euch nicht interessiert. Und jetzt soll sich die ganze Welt für diesen Krieg interessieren. Nicht mit uns. Da machen wir nicht mit.
Sie haben jetzt gerade schon die Nord Stream-Sprengung zum Beispiel angesprochen. Es gab ja jetzt einiges, was die Dynamik dieses Krieges in den letzten Wochen und Monaten geändert hat. Da war zum Beispiel auch die Kursk-Offensive, die ja zum Beispiel auch nicht vorher mit westlichen Ländern abgesprochen wurde, soweit wir das jetzt aktuell wissen. Also Deutschland war nicht darüber informiert. Und eben auch diese Sprengung der Nord Stream Pipelines, die ja mutmaßlich eben von einem ukrainischen Kommando ausging oder sagen wir mal ziemlich sicher nach aktuellen Recherchen, plus eventuell, das hat der ehemalige BND-Chef ja suggeriert, dass vielleicht sogar auch Polen dabei eine Rolle gespielt haben kann, zumindest in der, ja, zumindest im Geschehen lassen und vielleicht sogar eventuell in einer Art der Kollaboration. Das ändert ja so ein bisschen generell die Art und Weise, wie wir vielleicht auf unsere Rolle im Gesamtgefüge blicken können. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so Polen hat praktisch ja geschehen lassen, dass die Ukraine in Deutschland eine Gaspipeline in der Ostsee sprengt. Was sagt uns das über uns in der NATO und über den generellen Zustand der NATO? Genießen wir auch ohne, dass Donald Trump jetzt Präsident ist, noch diesen Schutz, den wir da eigentlich gebrauchen könnten?
Ich möchte nicht darüber spekulieren, ob die polnische Seite involviert war oder nicht. Manches mag darauf hindeuten, andere Sachen nicht. Es wird lange dauern, bis hier komplette Klarheit in diesem Fall herrscht. Das wird man sehen. Aber was einfach jedem klar sein muss, und das ist auch, finde ich, völlig normal und nachvollziehbar, ist, dass die Ukraine ums Überleben kämpft. Die kämpfen täglich, jeden Tag um ihr Überleben als Staat, als Nation und als einzelne Menschen. Und jemand, der ums Überleben kämpft, wird jede Möglichkeit wahrnehmen und jeden Strohhalm ergreifen. Und das ist logisch. Und das muss uns als westliche Unterstützer der Ukraine einfach klar sein. Und deswegen müssen wir immer mit diesem Graubereich rechnen, in dem die Ukraine bestimmte Sachen unternimmt, die nicht mit uns abgesprochen sind oder im Zweifelsfall vielleicht sogar gegen unsere Interessen sind. Weil natürlich setzen die ihre Interessen an erste Stelle, denn, nochmal, die kämpfen um ihr Überleben. Dass die Kursoffensive, soweit wir wissen, nicht großflächig mit dem Westen abgesprochen haben. Ich wäre vorsichtig damit anzunehmen, dass die Amerikaner davon gar nichts wussten, halte ich für nachvollziehbar aus militärischer Sicht. Einerseits ist ja klar, bei so etwas will man den Kreis derer, die darüber informiert sind, so klein wie möglich halten. Und nochmal, Deutschland hätte wahrscheinlich in diesem Fall auch eher eine kritische Sichtweise eingenommen. Nun ist es so passiert, wie es passiert ist. Wir haben die Kursk-Offensive. Es ist überhaupt noch nicht klar, ob das Ganze zum militärischen und auch politischen Vorteil der Ukraine sich gestaltet oder nicht. Das wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, nämlich gar nicht so sehr auf russischem Gebiet, sondern entlang des Frontverlaufes in der Ukraine, wo Russland weiterhin Geländegewinne macht, wenn auch im kleinen Umfang, aber trotzdem. Das wird sich zeigen. Aus heutiger Sicht ist es für mich überhaupt noch nicht klar, in welche Richtung sich das entwickelt. Dieser Krieg hat diverseste Experten, inklusive der gut informierten Militärexperten in den USA, immer wieder überrascht. Und wir sollten davon ausgehen, dass das auch weiterhin passieren wird.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 18.10. bringen Serdar Sumuncu und ich unseren Podcast Boy Group zurück. Live auf der Bühne in den Wühlmäusen in Berlin. Zwischen Deep und Dirty Talk, Politik und Polemik, Gesellschaft und Gossip nehmen wir das Publikum mit auf einen Parforce-Ritt durch das Weltgeschehen. Boy Group. Make Podcast Sexy Again. Live in den Wühlmäusen am 18. Oktober 2024. Infos und Tickets findet ihr in den Shownotes.
Machen wir doch mal, weil wir jetzt sehr viel über Interessen gesprochen haben, so ein bisschen auf, was die Interessen der einzelnen Player sind. Also die USA haben ein Interesse an ihrem Machterhalt und an ihrer praktisch Vormachtstellung innerhalb der westlichen Welt. Das kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen so sagen.
Moment, also das mit dem Machterhalt, das hatten wir am Anfang des Gesprächs, da ging es um China. Ich würde sagen, das Interesse der Amerikaner, was den Krieg Russlands gegen die Ukraine angeht, ist eher ein Interesse, wofür sie klar ist, wir müssen hier unsere Rolle in Europa spielen. Die Rolle in Europa ist die eines Beschützers der europäischen NATO-Staaten, die brauchten dringend ein Signal der Amerikaner, dass die Amerikaner diesen Krieg nicht einfach nur hinnehmen, sondern dass sie sich da engagieren. Zweitens, sie sind, wie ich finde, zu Recht auch daran interessiert zu sagen, Russland kann nicht einfach so einen Krieg in Europa gegen einen Nachbarstaat führen und diesen Nachbarstaat überfallen. Na, da sind wir so bei dem Argument, das ich gebracht habe, das ist nicht das Europa, das man haben möchte. Und dann gibt es natürlich in den USA auch einige, aber Vorsicht, das ist auch in der inneramerikanischen Debatte umstritten, die sagen, in dem Moment, wo wir die Ukraine allein lassen und damit in gewisser Art und Weise auch die Europäer mit diesem Krieg allein lassen, sendet das ein Signal an unsere Verbündeten in Ostasien, dass im Zweifelsfall sollte China eines Tages mal auf die Idee kommen, zu versuchen, sich Taiwan militärisch einzuverleiben, dass dann all die anderen sagen, ja, schau doch mal, die Amerikaner sind ja gar nicht zuverlässig. Na, da wird häufig dann das Argument angeführt, dieses sehr misslungenen und plötzlichen Rückzugs aus Afghanistan der Amerikaner. Und das ist dann die alte Domino-Theorie. Das heißt, die Steine fallen langsam, aber sie fallen dann in dem Moment, wo die Amerikaner in Europa nicht präsent sind, wo sie nicht den Angegriffenen unterstützen, werden die Europäer sagen, ah, der Beschützer ist nicht mehr da, wir müssen uns selber um unsere Sicherheit kümmern und auch alle anderen global, und damit sind wir dann bei Südkorea, bei Japan und so weiter, werden dann auch sagen, auf die Amerikaner ist kein Verlass mehr, und dann ist man sehr schnell in der Diskussion, wo diese Staaten dann alle sagen, dann brauchen wir unsere Nuklearwaffen, unsere eigenen, um uns schützen zu können. Also ja, da sind auch globale Interessen mit drin, aber nochmal, es gibt in den USA auch andere, die sagen, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine ist ein klarer Expansionskrieg der Russen, und das hat jetzt erstmal auf die chinesische Bewertung gegenüber Taiwan überhaupt gar keinen Einfluss.
Mhm. Aber es ist ja, es wird ja dann zumindest auch von russischer Seite immer vorgeworfen, und wir müssen dem ja nicht zustimmen, aber wir können uns das ja anhören, dass es auch das Interesse seitens der USA gab, eben um Russland herum praktisch immer wieder Stellung zu beziehen. Also da geht es um die NATO-Osterweiterung, da geht es um eine mutmaßlich wahrgenommene Einengung, die dann immer als Argument mutmaßliches für diesen Krieg hervorgeholt wird, was natürlich an sich kompletter Blödsinn ist. Aber man kann ja dann vielleicht trotzdem die Frage stellen, ob das in dieser Form so günstig gelaufen ist und auch den Absprachen, die zum Ende des Kalten Kriegs gemacht wurden, überhaupt entspricht. Da ist ein großer, da ist viel Dissens im Diskurs, soweit ich das mitbekomme. Wie bewerten Sie das, diese Aussage so? Ja, Russland hat sich da aber auch auf die Pelle gerückt gefühlt, was natürlich in keiner Form eine Verteidigung ist, aber vielleicht debattieren wir das mal.
Ja, das ist richtig. Sie haben recht, da existiert ein Dissens, da existiert ein Dissens innerhalb der Wissenschaft, da existiert ein Dissens innerhalb der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch der politischen Argumente, die vorgetragen werden. Und wie so häufig in Kriegs- und Konfliktzeiten neigen die Menschen dann dazu, in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen beziehungsweise Extrempositionen einzunehmen. Deswegen gibt es da diese Position, die sagt, die NATO-Osterweiterung, die hat überhaupt gar nichts zu tun mit diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine gestartet hat, sondern da geht es rein um Machtinteressen Putins, und die werden dann unterschiedlich abgeleitet. Und dann gibt es die Gegenposition, die sagt, nein, es ist genau diese NATO-Osterweiterung und nur diese NATO-Osterweiterung, die quasi die Russen hineingedrängt hat in eine Position der Unsicherheit, wo ihnen dann nichts anderes übrig blieb, als diesen Krieg gegen die Ukraine zu starten. Ich würde gerne plädieren für eine Diskussion, die schwierig ist und sich im Graubereich zwischen diesen Polen bewegt und durchaus sich nicht scheut zu sagen, natürlich hat die NATO-Osterweiterung zu Unsicherheitsbedenken auf russischer Seite geführt. Zu der Diskussion gehört aber auch einmal klar festzustellen, dass die NATO oder die USA jetzt nicht irgendwelche Staaten in Osteuropa mit vorgehaltener Pistole in die NATO reingedrängt haben, sondern dass es der Wunsch und die Entscheidung dieser Staaten war. Ne? Die haben gesagt von sich aus, Balten, Polen, Ungarn, jüngst jetzt nach Kriegsausbruch auch Finnen und Schweden, wir wollen in die NATO rein, denn wir versprechen uns was davon, nämlich Sicherheit, Sicherheit vor wem? Sicherheit gegenüber Russland. Das gehört genauso zu der Debatte mit dazu. Und man sollte sich aber auch nicht scheuen zu sagen, dass Russland natürlich ein komplexer Akteur ist, wo es selbstverständlich nicht nur um die Unsicherheitsempfindung gegenüber der NATO geht, sondern wo es um Großmachtbestrebungen geht, wo man sich als Großmacht wahrnimmt. wo man in Moskau der Meinung ist, dass man über ein bestimmtes Vorfeld an Staaten direkt oder indirekt letztlich herrschen sollte und dort Einfluss nehmen muss. Und wenn das nicht geht, dann muss das erzwungen werden, im Zweifelsfall eben auch mit Militärmacht, wo es persönliche Interessen von Putin gibt, der ganz klar sich in den Geschichtsbüchern als der Wiedererrichter des Russischen Reiches verewigen möchte, wo es ökonomische und Wirtschaftsinteressen auf russischer Seite gibt, wo es bestimmt auch psychologische Faktoren gibt, wo man sich einfach nach dem verlorenen Kalten Krieg klein gegenüber dem Westen und den USA fühlt und so weiter und so weiter. Das sind eine ganze Reihe von Faktoren und Argumenten, die auf den Tisch gehören und die in Ruhe diskutiert gehören. Man muss attestieren, das jetzige Umfeld, auch geheizt durch den Krieg, vor allem auch medial, auch in Deutschland, ist nicht das Umfeld, in dem man eine solche Diskussion nüchtern und gesund führen kann. Ich als Wissenschaftler finde das offen gestanden traurig. Ich kann es aber nachvollziehen, warum das so ist. Ich hoffe aber darauf, dass wir irgendwann in ein paar Jahren, wenn wir hoffentlich irgendwann einmal ein Ende dieses Krieges sehen, an einen Punkt kommen, wo wir diese Diskussion noch einmal in Ruhe aufrollen und noch einmal ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass diese Friedensordnung, die wir in Europa etabliert hatten nach dem Ende des Kalten Krieges, dass die langsam ins Rutschen geriet und dann doch immer schneller in sich zusammenbrach, kollabierte, bis wir urplötzlich den größten Krieg auf diesem Kontinent seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben.
Ja, da gerät man schnell in so eine gut-böse Dichotomie, die es so ein bisschen schwierig macht, alles irgendwie mit einzubeziehen, ohne das gleichzeitig als Rechtfertigung automatisch betrachten zu müssen. Weil gerade bei der NATO-Osterweiterung kann man sagen, das ist vielleicht nicht ideal gelaufen, rechtfertigt aber natürlich nicht, dass Russland in die Ukraine versucht einzumarschieren. Aber das ist nun, das haben Sie recht, das ist eine komplexe Debatte, die ein bisschen schwierig zu führen ist. Jetzt haben wir die Interessen Russlands da schon ein bisschen angesprochen. Ne? Da geht es um, ja, sagen wir auch eine Machtposition im eigenen Herrschaftsbereich und eben dieses sich auch von der NATO so ein bisschen fernzuhalten und natürlich auch um die Erweiterung des eigenen, der eigenen Handlungszone und der eigenen auch zum Beispiel jetzt war ja am Anfang das große Thema, dass zum Beispiel auch die Getreidevorkommen in der Ukraine in gewisser Form Punkt des Interesses sein können und so weiter, also wo es auch um wirtschaftliche Punkte geht. Das Interesse der Ukraine ist natürlich einerseits, dass dieser Krieg nicht allzu viel Schaden anrichtet, dass die Ukraine eben überlebt. Andererseits hat die Ukraine ja auch ganz klar das Interesse zu sagen, wir möchten in die NATO, wir möchten in die Europäische Union.
Das ist richtig.
Ist das man hört ja immer wieder so, dass das jetzt gefordert wird, auch dass das möglichst bald geschehen soll. Auf der anderen Seite hört man dann aber immer wieder, die Ukraine erfüllt im Moment nicht die Voraussetzungen. Wenn die Ukraine jetzt sagt, okay, wir bekämpfen die Korruption im eigenen Land, wir bekämpfen vielleicht auch das ja durchaus nicht inexistente Problem mit einem gewissen Rechtsextremismus, das kann man ja konstatieren, dass es das nun mal tatsächlich gegeben hat, was auch, wie gesagt, nichts rechtfertigt, was der Ukraine angetan wird, wäre es dann klug, die Ukraine jetzt zum Beispiel nach einem möglichen Ende dieses Krieges innerhalb der nächsten Jahre auch in die NATO tatsächlich aufzunehmen?
Ich würde in dieser Debatte weniger darauf hören, was von manchen, gerade auch in Deutschland, PolitikerInnen ventiliert wird über die Medien. Das macht immer schöne Schlagzeilen, sondern ich würde darauf schauen, was die NATO denn so selber beschließt und was sie beschlossen hat in den Jahren seit dem russischen Überfall im Februar 2022. Und da hat es ja durchaus einige NATO-Gipfeldokumente gegeben. Und in keinem der NATO-Gipfeldokumente wurde gesagt, wir nehmen jetzt die Ukraine auf. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, innerhalb der NATO gibt es keine Mehrheit für einen solchen Schritt, die Ukraine jetzt in die NATO aufzunehmen. Ich finde es offen gestanden ein wenig problematisch, sich hinter so einer Halbposition hier zu verbergen und zu sagen, naja, einerseits eröffnen wir denen diese Perspektive zukünftig, die werden NATO-Mitglied und wir begrüßen das. Und gleichzeitig ist es aber zum jetzigen Zeitpunkt, geht das nicht. Dass es jetzt nicht geht, ist ja logisch. Ich meine, bitte, die Ukraine befindet sich in einem offenen Krieg mit Russland. In dem Moment, wo sie jetzt in die NATO reingenommen wird, befindet sich die NATO in einem offenen Krieg mit Russland. So gesehen, es schließt sich logisch aus. Da sind wir bei den Interessen. Das kann nicht unser Selbstinteresse sein, ein Land in die NATO reinzunehmen, das sich in einem offenen Krieg mit einer Nuklearwaffe befindet. Denn dann befinden sich nämlich zwei Nuklearmächte in einem direkten Krieg. Dann befinden wir uns nicht mehr in einem indirekten, sondern in einem direkten Krieg. So, also das ist logisch ausgeschlossen und das will auch niemand von den Entscheidungsträgern innerhalb der NATO zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich finde es schon problematisch, immer so vage mit dieser NATO-Mitgliedschaft so ein bisschen wie die Karotte vor der Schnauze des Esels herumzuwedeln. Und der Esel läuft immer weiter, aber er wird sie trotzdem irgendwann nicht kriegen.
Da stimme ich Ihnen sehr zu. Es gibt ja auch mittlerweile einige Analysten, die sagen, dass zum Beispiel durch dieses die Karotte vorhanden sowas wie der Maidan erst ermöglicht wurde.
Weiß ich nicht. Das sind, wie gesagt, da bewegen wir uns im Bereich von Interpretationen und Spekulationen. All das gehört zu einem großen Bereich an Themenblöcken, die mal später aufgearbeitet werden müssen. Lassen Sie uns eher ein bisschen über die Zukunft sprechen. Dieser Krieg muss irgendwann enden. Und damit ist auch klar, die Ukraine muss irgendwann in einen Zustand hineinversetzt werden, wo sie sicher ist vor Russland und vor zukünftigen russischen Angriffen. Warum? Naja, aus einem ganz klaren Grund. Die Russen haben zweimal die Ukraine überfallen in den letzten 10 Jahren. Einmal 2014 und dann 2022. Ein drittes Mal darf das nicht passieren. Genau, Sie sagen es, 2014 der Überfall auf die Krim und dann der entstehende durch Russland mit angeheizte Krieg im Donbass. So, woher nimmt jetzt diese Ukraine zukünftig diese Sicherheit? Da gibt es natürlich verschiedene Modelle, über die man sprechen kann. Das eine Modell ist zu sagen, die Ukraine kommt in die NATO rein. Halte ich für schwierig, weil ich glaube nicht, dass wir ein Endergebnis dieses Krieges sehen werden, wo die Ukraine über alle ursprünglichen ukrainischen Gebiete, die Herrschaftshoheit hat. Oder anders ausgedrückt, ich glaube nicht daran, dass die Ukraine alle von Russland seit 2014 besetzten Gebiete inklusive der Krim militärisch zurückerobern kann. Aber, ich habe es auch gesagt heute in diesem Podcast, dieser Krieg hat viele für uns überraschende Wendungen gegeben, deswegen ausschließen möchte ich es nicht, ich sage, ich glaube nicht daran. So, wenn dem so wäre, würde ich es für problematisch halten, dieses Land in die NATO reinzunehmen, denn dann hat dieses Land ja de facto einen Anspruch immer noch auf diese Gebiete, auf denen dann aber russische Truppen stehen. Das heißt, in indirekter und direkter Form würden russische Truppen auf einem Teil des NATO-Territoriums stehen. Das halte ich für eine sehr instabile Lösung. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Westen sich aus welchen Gründen auch immer, und das halte ich für sehr unwahrscheinlich, komplett aus der ganzen Sache zurückzieht und sagt, die Ukraine muss sich selber um ihre Sicherheit kümmern. Das wäre dann der Punkt, wo es mich nicht überraschen würde, wenn natürlich die Stimmen in Kiew sagen würden, okay, dann brauchen wir hier irgendwie unsere eigene nationale nukleare Abschreckung, um die Russen abschrecken zu können. Auch das wäre auf mittlere Sicht kein sonderlich stabiler Zustand. Und dann gibt es dieses Modell, und das wird gerade auch in Washington bei den Leuten, die sich mit der Materie wirklich auskennen, im Grunde rauf und runter diskutiert. Und das sind die Sicherheitsgarantien dritter Staaten. Das heißt, inwiefern kann man der Ukraine Sicherheitsgarantien geben, die jetzt nicht dasselbe sind wie die NATO-Mitgliedschaft, aber die trotzdem beispielsweise auch auf Russland eine abschreckende Funktion haben. Da sind wir wieder bei der Abschreckung, beispielsweise in dem dieses Land, ich sag's mal ganz platt, immer weiter mit hochmodernster Waffentechnologie versorgt wird, sodass Russland weiß, ein dritter Angriff würde sich hier gar nicht lohnen. Und wie verhalten sich dann eben auch Staaten dazu, die natürlich inzwischen globales Gewicht haben, aber eigentlich jetzt nicht sofort direkt in diesem Krieg irgendwie Konfliktparteien sind, wie beispielsweise China und Indien, braucht es von diesen Ländern vielleicht auch Sicherheitsgarantien? Was wäre Russland bereit zu geben, beziehungsweise inwiefern ist Russland dann so stark in die Ecke gedrängt, dass es Zusagen tätigen würde, die es heute so nicht tätigen kann? All das ist Spekulation über die Zukunft, aber ich denke, dass dieses Modell der multilateralen Sicherheitsgarantien, also Sicherheitsgarantien von verschiedensten Akteuren und auf verschiedensten Ebenen für die Ukraine, das einzig gangbare Modell für die Zukunft sein werden.
Und dann ist auch noch zusätzlich die Frage, wie vertrauenswürdig Zusagen von Russland sind. Ich erinnere an die Minsk-Abkommen. Die, muss man auch sagen, von beiden Seiten nicht zu 100% eingehalten wurden, aber von Russland eben deutlich erheblicher gebrochen wurden. Das ist ja auch Teil der Wahrheit.
Ich würde sogar noch weiter zurückgehen in der Geschichte. Ich würde zurückgehen ins Jahr 1994 nach Budapest, denn damals ist die Ukraine dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag beigetreten, hat die Nuklearwaffen, die aus Sowjetbeständen waren, über die Ukraine jetzt keine direkte militärische Kontrolle hatte, im Sinne von, dass das jetzt die ukrainischen Nuklearwaffen waren. Das wird häufig in der Öffentlichkeit falsch dargestellt. Die hat sie zurückgegeben, aber das Wichtige war, die wurden überführt nach Russland. Das Wichtige war, dass Russland im Gegenzug zugesichert hat, dass dieses Land souverän sein darf, dass seine Grenzen respektiert werden und so weiter. Alles das hat Russland gebrochen. Deswegen wird es wichtig sein, dass diese zukünftigen Sicherheitsgarantien gar nicht so sehr darauf bestehen werden oder belastbar sind auf russischer Seite, sondern aus ukrainischer Sicht müssen die Sicherheitsgarantien des Westens, die müssen aussichtsreich und belastbar sein. Das ist das, was zählen wird.
Es sind sich ja im Grunde genommen alle einig, dass dieser Krieg nur durch Verhandlungen enden kann. Alle anderen Szenarien werden schockierend wahrscheinlich, auch für das internationale Gefüge.
Schockierend, aber nochmal, in diesem Krieg kann man leider nichts ausschließen. Nicht jeder Krieg endet zwangsläufig mit Verhandlungen. Die meisten Kriege enden mit Verhandlungen, aber in diesem Krieg ist sehr vieles möglich.
Okay, aber es wäre uns wahrscheinlich allen lieber, wenn es Verhandlungen wären. Jetzt ist es ja so, dass es diese Versuche auch des Öfteren gegeben hat. Es gab ja schon im April 2022 Verhandlungen, die sogar fast bis zu einem erfolgreichen Ende mit einem Rückzug der Russen auf die Vorkriegsgebiete oder einen Rückzug der Russen aus den Gebieten, die mittlerweile aus russischer Sicht annektiert sind, beinhaltete und eben die diverse Garantien für die Ukraine, die eben aber besagten, okay, ihr könnt der EU beitreten, aber nicht der NATO. Das hat sich dann spätestens mit Butscha wieder erledigt. Und jetzt ist es ja so, dass es seitdem immer hieß, so die Ukraine, die muss Russland was entgegensetzen können, damit Russland überhaupt Interesse an Verhandlungen hat. Nun ist es so, dass sich ja dann jahrelang die Ukraine, also was ist jahrelang, aber so ab 23, Anfang 24, die Ukraine gesagt hat, wir verhandeln nicht mit einem Wladimir Putin, das wollen wir nicht, wir trauen diesem Mann nicht. Und es aus dem Westen immer hieß, die Ukraine, die muss ja praktisch pari pari sein militärisch. Nun ist es so, dass der Ukraine eine Offensive in Russland geglückt ist mit Kursk und wie man hört ja auch mit einigem, also aus ukrainischer Sicht militärischem Erfolg. Nun sagen aber die Russen wiederum, okay, unter diesen Umständen wollen wir nicht mehr mit der Ukraine verhandeln. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Weil es muss ja irgendwann, es wäre ja schöner, wenn der Krieg jetzt nicht noch 20 Jahre so weitergeht.
Naja, es wäre nicht nur schöner, sondern wenn man sich anschaut, dass beispielsweise gestern wieder Russland die zivilen Zentren der Ukraine mit über 200 Raketen und Drohnen bombardiert hat. Nochmal, ist das ein schrecklicher Krieg und das ist ein Krieg, der so, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was meine persönliche Vermutung ist, der so jetzt nicht die nächsten 10 Jahre weitergeführt werden kann. Diese Form von großflächigen Abnutzungskriegen, in denen ja in hohem Maße militärisches Personal auf beiden Seiten stirbt und auch entsprechendes militärisches Equipment vernichtet wird, führen üblicherweise irgendwann zu einem Punkt, wo sich beide Seiten erschöpft haben. Wir haben jetzt die ukrainische Offensive, die fehlgeschlagene ukrainische Offensive im letzten Sommer, also 2023, gesehen. Da hat man gesehen, dass das momentan auf ukrainischer Seite nicht ausreicht, beziehungsweise die russischen Verteidigungsanlagen dann doch zu gut bereit sind auf ukrainischem Territorium. Wir sehen jetzt, wie Russland unendlich viel Menschen und Material verbrennt, gerade auch in der Donbass-Region, um trotzdem wieder Geländegewinne zu machen. Da ist aus meiner Sicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Insofern, als noch nicht klar ist, ob das einfach nur jetzt kleinteilig weitergeht oder irgendwann zum Erliegen kommt oder vielleicht auch unter Umständen irgendwann die ukrainische Verteidigung hier an einer Stelle kollabiert und wir plötzlich einen sehr großen Landgewinn Russlands sehen, dann haben wir, wie Sie schon sagten, diese Ausdehnung der Ukraine auf Kursk, wo für mich auch noch nicht klar ist, ob das jetzt Gebiet ist, dass man taktisch nur kurzzeitig halten will aus ukrainischer Sicht oder das strategisch auch so befestigen möchte und auch kann, um es zu halten für mögliche Verhandlungen, die irgendwann einsetzen könnten. Ich gehe davon aus, dass sich irgendwann die Seiten ganz grob gesprochen erschöpft haben werden. Und das wird dann der Zeitpunkt sein für Gespräche. Und da wird man dann sehen, wie gut die Seiten, aber auch damit den Seiten meine ich jetzt hier auch den Westen, wie gut auch der Westen eigentlich für solche Gespräche vorbereitet ist und was denn hier eigentlich auch die Langzeitstrategie ist. Also was sind die Sachen, die man gerne erreichen möchte, was sind die Sachen, die man ausschließen möchte. Da denke ich, muss noch einiges an strategischer Planung auch auf westlicher Seite geschehen. Aber noch einmal, dieser Krieg hat uns immer wieder an verschiedensten Punkten überrascht. Es ist in diesem Krieg nichts auszuschließen.
Ich will noch mal ein bisschen den Bogen schlagen vom Anfang. Und nochmal über die, wir haben jetzt über die Position des Westens in möglichen Verhandlungen gesprochen. Ich möchte nochmal über die Position Deutschlands sprechen im Verlauf dieses Krieges und im Weitergehen. Man kann ja vielleicht insgesamt konstatieren, dass sich Deutschland, was seine vor allem auch die Verteidigungspolitik angeht, aber nicht nur, stark in gewissen Abhängigkeiten befindet. Ne? Also wir sind in gewisser Weise abhängig davon, dass im Zweifelsfall wir USA und NATO haben, die hinter uns stehen. Was unsere Energie angeht, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, waren wir jetzt jahrelang sehr abhängig davon, dass wir Gas aus Russland erhalten. Ist es das deutsche oder müsste es das deutsche Interesse sein, vielleicht auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf diesen Gebieten eine andere Autonomie zu erreichen?
Also, dass sich Deutschland in Abhängigkeiten befindet, das ist ganz klar. Das ist seit Jahrzehnten so und das ist auch von Deutschland gewünscht. Also aus der deutschen Politik heraus und sich aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts heraus ableitend. Mhm. Das ist klar. Zusätzlich befinden wir uns in einer globalisierten Welt. Sie merken, dass ich kurzzeitig mit der Stimme zögere, weil ich schon durchaus Tendenzen sehe, wo die Globalisierung in bestimmten Bereichen auch zurückgefahren wird oder bewusst auch versucht wird, sie zurückzurollen. Da kommt dann der Begriff der sogenannten Entflechtung und damit sind wir bei diesen Großkonflikten zwischen USA und China. Es würde da in Zukunft sehr, sehr schwierig für Deutschland werden, autonomer und unabhängiger zu agieren, als es das jetzt tut. Ich würde sagen, die Zukunft Deutschlands ist ganz klar, die liegt in Europa und die wird weiterhin in Europa liegen. Die einzelnen Staaten Europas werden es zukünftig noch schwieriger haben, in diesem Großmächtekonzert überhaupt Gehör zu finden. Und natürlich wird man da in bestimmten Bereichen darauf schauen müssen, wie wird man auch als Europa unabhängiger. Das sind Diskussionen und Debatten, die wir in diesem sicherheitspolitisch-militärischen Bereich haben. Beispielsweise Stichwort nukleare Abschreckung für Europa. Aber das haben wir natürlich auch in anderen Bereichen, was die Energiepolitik angeht. Ich persönlich, der immer findet, dass vor der ganzen Diskussion um diese Großmachtkonflikte ja eigentlich viel zu kurz kommt, dass die gesamte Menschheit mit einem riesigen Problem konfrontiert ist, nämlich dem Klimawandel und es eigentlich eine globale Anstrengung bedürfte, diesem gerecht zu werden und mit den Auswirkungen klar zu werden. Stattdessen verkämpfen wir uns für die nächsten Jahrzehnte in Großmachtkonflikten. Herzlichen Glückwunsch, aber so ist die Menschheit leider. Ich persönlich bin in diesem Bereich eher so aufgestellt, dass ich sage, die Zukunft für Europa kann da eigentlich nur Clean Energy und grüne Energie sein. Und dann natürlich eben auch so ein Bereich, wo wir festgestellt haben, dass dann urplötzlich bestimmte Lieferketten nur auf ein einziges Land zurückzielen, wie beispielsweise bei der Chip-Herstellung mit Taiwan, Ich denke, da muss man schon auch so ein bisschen schauen, dass man bei bestimmten Schlüsselindustrien und Zukunftsindustrien unabhängiger wird in Europa. Das heißt, wir werden die Globalisierung nicht komplett zurückschrauben, aber in bestimmten Bereichen, wo wir wissen, dass einzelne Staaten über einen extremen Pool verfügen und die meisten anderen nicht. Da muss man dann schon auch strategisch schauen, wie man sich da eigentlich ökonomisch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten als Europäer sich eigentlich platzieren möchte.
Ich finde das ganz gut, was Sie sagen, weil das hängt ja nicht zwangsläufig mit einem Rückbau der Globalisierung zusammen. Zu sagen, die Stimme von Deutschlands in diesem Großmacht oder von Europa, sagen wir mal Europa insgesamt in diesem Großmachtskonzert, wie Sie das genannt haben, die muss ein bisschen klarer hörbar sein. Und gerade jetzt, wo wir ja zum Beispiel beobachten, dass die USA weiter sehr intensiv auf Fracking setzen, was ja hochgradig umweltschädlich ist zur Gewinnung von Erdgas und ja eben diese andererseits dieses Bild so ein bisschen auseinanderbricht der einen Weltmacht USA versus alle anderen, die sich da so ein bisschen unterordnen, da ist das vielleicht tatsächlich sogar auch angedacht und gerade eben im Bereich der Technologien wäre das, glaube ich, enorm wichtig. Wäre denn wir blicken auf eine Welt, auf der Dutzende Konflikte aktuell gleichzeitig stattfinden. Wir konzentrieren uns primär auf 2 bis 3 im Moment, die sich ein bisschen näher an uns befinden. Einerseits wegen der Staatsräson, wir haben über den Nahen Osten jetzt heute nicht so viel gesprochen. Ist denn sowas wie ein Weltfrieden, was ja immer alle sich so wünschen und was immer so ein bisschen das Träumerische ist, ist das überhaupt denkbar oder ist Krieg Teil des menschlichen Modus?
Beides ist da und beides ist denkbar. Es wird häufig vor den Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkrieges und ja dann dem darauf folgenden Dritten Weltkrieg, der nur nie heiß geworden ist, sondern als kalter Krieg ausgefochten wurde, aber mit enormem militärischen und finanziellem Aufwand, wird immer so ein bisschen vergessen, dass die Menschheit natürlich auch immer wieder in der Lage war, Friedensordnungen zu etablieren, beziehungsweise das versucht hat, sich daran versucht hat. Nach dem Ersten Weltkrieg haben wir diverseste Verhandlungen in Genf zwischen sehr, sehr vielen Staaten gesehen, die versucht haben zu verhindern, dass es wieder zu einer Urkatastrophe, wie der Erste Weltkrieg genannt wurde, kommt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir dann die Etablierung der Vereinten Nationen und eines globalen Systems von internationalen Organisationen, die sich um Themen wie Gesundheit oder auch die Wirtschaft, den Wiederaufbau und so weiter kümmern. Und auch nach dem Ende des Kalten Krieges haben wir dann die von mir bereits angesprochene europäische Friedensordnung, die versucht hat, unter dem Dach der sogenannten Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, die ist in Wien ansässig, so etwas wie eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung zu formen. Was wir dringend tun müssen, und mit wir meine ich WissenschaftlerInnen, aber auch interessierte JournalistInnen, so wie Sie, PolitikerInnen, ist, dass wir in diesen Krisen und Kriegszeiten nicht vergessen, trotzdem auch konsequent darüber nachzudenken, wie denn die Nachkriegsordnung und damit die mögliche Friedensordnung aussehen könnte und warum die vorherigen zu unterschiedlichen Zeiten gescheitert sind. Das ist etwas, wo wir dringend dran müssen und wo wir so etwas wie Grundmuster entdecken können, warum das dann doch immer zu bestimmten Zeiten urplötzlich nicht mehr klappt und funktioniert. Und das müssen wir besser herausarbeiten, um diesen menschlichen Trieb nach Konflikt und Aggression, um diesen nicht herauszunehmen, denn das können wir nicht, das ist Teil unseres menschlichen Seins und das hat auch sehr positive Effekte im Übrigen, denn sonst würden wir uns auch in vielen Bereichen gar nicht weiterentwickeln oder weiterentwickeln können. Aggressivität ist ein natürlicher Teil des Menschen, der wird nie weggehen. Aber wie können wir den auf internationaler Ebene in bestimmten Bereichen besser einhegen und verregeln? Da bedarf es doch einiger Arbeit. Natürlich ist der Fokus momentan darauf, wie geht man mit den jetzigen Kriegen um? Wie kann man die gewinnen? Aber wir müssen mehr über die danach entstehenden Friedensordnungen sprechen.
Ja, das ist auf jeden Fall klar, weil Sie gerade die Frage aufgeworfen haben, warum denn die bisherige Friedensordnung hier jetzt scheinbar an ihr Ende gekommen ist. Da habe ich gerade auch mal kurz so drüber nachgedacht. Es hing ja so ein bisschen damit zusammen, dass die USA mit so einem Gefühl des Gewonnenhabens aus dem Kalten Krieg herauskam, wo es ja dann auch hieß, okay, dass die soziale Marktwirtschaft, die Demokratie und der Kapitalismus haben sich als Herrschaftsform in dieser Form durchgesetzt und sind offenbar das alternativlose System. Und das war ja scheinbar die Fehlannahme. Und die nächste Friedensordnung müsste das eine Friedensordnung sein, die wegkommt von der Monopolidee und hin zu einer Welt mit mehreren Polen, die einfach auch jeweils für sich gelten dürfen? Oder muss man auch sagen, wir wollen weiterhin gewisse Formen des Regimes nicht haben, das zum Beispiel brutal regiert? Also da kommen ja wieder verschiedene Punkte zusammen, wo man dann fragen muss, okay, gut, das eine ist, mehrere Formen der Herrschaft zum Beispiel gelten zu lassen, das andere ist aber, dass wir ja trotzdem uns doch gemeinsam irgendwie auf eine Idee von Menschenrechten verständigen wollen.
Ja, das ist schon klar. Wir morphen jetzt ein bisschen rüber in eine sehr komplexe Globaldiskussion, die man aber, ich habe es ja eben selber eingefordert, auch nicht scheuen darf. Eines ist klar, wir brauchen dringend noch einmal eine Diskussion darüber, was denn eigentlich unsere globalen Werte sind. Also ich bin immer der Meinung, dass die in der VN-Charta festgeschriebenen Menschenrechte und Grundrechte auch für Staaten, dass das eigentlich das ist, worauf wir uns verständigt haben. Aber man hört auch immer wieder, ich persönlich höre es auch bei Konferenzen von TeilnehmerInnen aus dem globalen Süden, die einwerfen, dies seien doch in Teilen Werte, die in den westlichen oder nördlichen oder den Ländern der nördlichen Hemisphäre entwickelten Werte, die so ein bisschen den globalen Süden zu kurz kommen lassen. Das zeigt mir nur, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Teilhabe im Sinne der Debatte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen uns, und darüber sind wir uns, denke ich, seit vielen Jahren, auch inzwischen Jahrzehnten im Klaren, was die Herrschaft angeht, das System der Vereinten Nationen ist ein System, das nicht ideal ist und welches durch seine Zweiteilung im Sinne der Macht von wenigen Staaten, den fünf ständigen Mitgliedern des VN-Sicherheitsrates, wir können die gerne nochmal aufzählen, Frankreich, Großbritannien, China, USA, Russland und dem ganzen Rest, die nicht über die exakt selben Rechte verfügen. Dies ist ein System, wo im Grunde dringend über eine Reform gesprochen werden muss. Aber das ist eine Forderung, die ist Jahrzehnte alt, die ist nicht neu. Und meine Befürchtung ist, dass wir erst an den Punkt kommen, wirklich darüber zu sprechen, wenn dieses System, was ich nicht hoffe, aber ich persönlich sage, es wird wahrscheinlich erst der Fall sein, wenn dieses System komplett kollabiert ist. Hoffentlich kommen wir nicht an den Punkt, aber bestehende Strukturen, gerade bei internationalen Organisationen, sind doch sehr auch krisenresilient. Das heißt, die haben eine Langlebigkeit, die sich über viele Jahre und Jahrzehnte hält, selbst wenn sie in sich in Teilen dysfunktional sind. Und dann haben wir das von Ihnen angesprochene große Thema, welches natürlich zu Recht hinüberleitet in die Diskussion zum Klimawandel und des Umganges damit. Und das ist die Diskussion des globalen Wirtschaftens. Ich persönlich bin jetzt kein Ökonom, aber ich habe dazu eine Meinung. Ich glaube, dass es klar geworden ist in den letzten Jahrzehnten und viele Faktoren haben da schon in diese Richtung hingedeutet, dass die Idee eines potenziell immer weiter wachsenden Wirtschaftsraumes oder dieses Versprechen des unendlichen Wachstums nicht nur eine Illusion ist, sondern auch eine sehr gefährliche Illusion ist, die zum Nachteil der Menschen, der Nationen und damit des Planeten ist. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Diskussion darüber, wie wir eigentlich im 21. Jahrhundert global wirtschaften möchten. Die Alternativen, die sich da anbieten, sind, um es mal milde zu sagen, nicht so sonderlich rosig. So hat es zumindest das 20. Jahrhundert gezeigt. Für mich ist der Kommunismus oder semikommunistische Wirtschaftssysteme oder vielleicht sogar noch schlimmer Mischsysteme, in denen sich politischer Kommunismus mit freien Marktwirtschaftselementen verbindet, so wie wir das in China sehen, kein gangbarer Weg. Das ist unter Umständen sogar noch viel schlimmer. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft und da der Betonung des Sozialen global betrachtet, aber dann im 21. Jahrhundert, ist aus meiner Sicht das einzig Gangbare, aber es ist halt ein sehr schwierig durchzustehendes System, weil es permanent changiert zwischen diesen sich dann zwangsläufig ausbalancierenden Polen der einerseits der Wirtschaftsinteressen und der Wirtschaftsansprüche und andererseits des Einhegens derselben im Sinne des sozialen Miteinanders der Menschen. Und wenn da nicht permanent ausgleichend eingegriffen wird vom Staat, und da sind wir dann wieder bei staatlichen Institutionen vor den globalen Herausforderungen, dann kommt es sehr schnell in eine Schieflage, wo man dann an dem Punkt ist, wo man so verrückte Aussagen hört, wie der Markt reguliert sich selber. Nein, der Markt reguliert sich nicht selber. Das ist inzwischen sehr, sehr klar. Ich persönlich wünsche mir, dass diese Debatte breiter geführt wird. Aber das muss halt auch klar sein, vor dem Hintergrund dieser ganzen Konflikte und Kriege, die wir jetzt sehen, tritt diese Diskussion in den Hintergrund. Und eigentlich ist es eine Diskussion, die wir verdammt nochmal in den 90ern und Nullerjahren hätten führen müssen, als wir noch nicht in diesen großen Kriegen drin steckten. Aber sonderlich viel ist da nicht passiert. Eher sehr gegenläufige Entwicklungen, wie beispielsweise in Deutschland, wo in großem Stile privatisiert wurde.
Ja, ich finde das einen ganz, ganz guten und ganz, ganz wichtigen Punkt, den Sie da machen, weil das auch etwas ist, was ich mich regelmäßig frage. Wir sind doch eigentlich in dieser sehr komfortablen Situation, dass die Regeln, nach denen wir leben, Regeln sind, die wir uns doch selbst gegeben haben. Und theoretisch müsste es doch möglich sein. Der Kapitalismus ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die soziale Marktwirtschaft ist nicht vom Himmel gefallen. Die Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen. Wenn wir uns diese Regeln doch schon selbst gegeben haben, dann müssten wir doch selbst dazu auch in der Lage sein, sie im Zweifelsfall, wenn wir merken, sie funktionieren nicht ganz so, wie sie es sollten, gegebenenfalls auch anzupassen. Und dass das scheinbar so, ja, so kompliziert ist, das wundert mich auch regelmäßig, weil ich glaube auch, dass das bitter nötig wäre, wenn wir in eine Zukunft blicken wollen, die auch für unsere Kinder und Kindeskinder einigermaßen gut funktioniert.
So, ja, das ist richtig, und ich muss gestehen, dass ich da kurz- und mittelfristig momentan doch eher negativ gestimmt bin vor dem Hintergrund dieser ganzen Kriege und Konflikte, über die wir jetzt die letzten anderthalb Stunden gesprochen haben. Aber langfristig bin ich dann doch jemand, der auch positiv auf die Weltgemeinschaft und die Fähigkeit des Menschen zur Anpassung schaut. Noch einmal, wir haben nach jedem großen Krieg ja nicht einfach nur ein weiter so erlebt, sondern wir haben immer wieder diese Menschen gesehen, die sich hingesetzt haben, teilweise über Wochen, Monate, Jahre und kleinteilig die Köpfe zusammengesteckt haben und versucht haben, ein besseres System zu etablieren. Wir müssen darüber sprechen, warum hat das in der Vergangenheit immer wieder nur kurzfristig oder teilweise gar nicht geklappt? Was können wir besser machen? Und es ist nun einmal so, gerade mit solchen Friedensordnungen beziehungsweise etablierten Regeln, irgendwann kehrt der Schlendrian ein. Die meisten von uns haben irgendwann mal in einer WG gelebt, wo es klare Regeln gibt, wann wer das Bad und die Küche putzt, und das funktioniert dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr lang gut, und dann kommt so ein bisschen der Schlendrian und urplötzlich steht man nach anderthalb Jahren da und die Wohnung ist ein einziger Saustall und es gibt nur noch gegenseitige Vor- und Anwürfe. Und da fragt man sich auch, naja, wir hatten doch Regeln, was ist denn eigentlich gerade bei uns schiefgelaufen?
Ja, wollen wir jetzt doch noch vielleicht ein bisschen positiver enden und jetzt nicht so uns, also soweit, ich finde das sehr, sehr, sehr richtig, was Sie sagen, aber und für meine Hoffnung wäre auch, dass es vielleicht in Zukunft nicht immer Kriege dafür bräuchte, diese jeweiligen Ordnungen vielleicht nochmal so reevaluieren. Ich würde gerne zu meiner letzten Frage kommen, die ich Ihnen stellen möchte, die stelle ich allen Leuten, die ich hier zu Gast habe, die lautet: Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Ja, wie werden wir eine gute Gesellschaft? Zunächst mal, indem wir gute Fragen stellen. Das ist eine gute Frage. Und lassen Sie uns ein paar Sachen aufgreifen aus dem, was wir heute hier besprochen haben. Das eine ist die Fähigkeit, einerseits Debatten auszuhalten und gleichzeitig in der Lage zu sein, nicht immer die extremen Positionen und die Schwarz-Weiß-Positionen, die scheinbaren Wahrheiten einzunehmen. Die Wahrheiten liegen häufig im Graubereich und wir müssen in der Lage sein, diese dann auch auszudiskutieren und auszuhalten. Das ist einer der Punkte. Das heißt, diese, ich nenne es einmal Meinungsradikalisierung, die wir in vielen Bereichen natürlich angetrieben durch neue Technologien in vielen Ländern erlebt haben in den letzten 10, 15 Jahren, die ist auf jeden Fall nicht zuträglich für die gute Gesellschaft. Wir müssen dringend darüber reden, wie wir wirtschaften. Und wir müssen dringend darüber reden, wie wir zu einer globalen Form des Regierens und Mitregierens kommen, wo wir nicht permanent immer wieder in dieselben selbstgemachten Probleme wie Kriege, Krisen, Großmachtansprüche und Großmachtinteressen hineinlaufen, die sich dann auch noch mit einem Wirtschaftssystem verbinden, das zum Nachteil unseres Planeten und zukünftiger Generationen ist. Das heißt, wir befinden uns auf einem Weg, wo die Probleme sich zudrängend fast in der Ecke eines Zimmers sammeln und der Bewegungsraum immer enger wird. Und das muss eigentlich der Punkt sein, wo wir innehalten und uns selber fragen, ist jetzt nicht der Zeitpunkt, zu warten, miteinander zu sprechen und vielleicht einen neuen Weg einzugehen oder neue Perspektiven zu bekommen.
Vielen Dank, Dr. Ulrich Kühn.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.